Ich kenne viele Ruderer, ich kenne viele 400-Meter-Sprinterinnen, Sprinter. Ich habe aber noch nie davon gehört, dass jemand über 22 Millimol an Laktat aufgebaut hat.
Wow,
und ich weiß, wie sich so 15, ja. Ich weiß auch, wie sich so 15, 16 Millimol anfühlen. Was war denn das für eine Einheit? Also das würde mich nochmal interessieren. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. In der zweiten Folge meines Gesprächs mit Sven Bogel, dem Meistertrainer im 400-Meter-Sprint, setzen wir unsere spannende Diskussion fort. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, hört unbedingt rein, um mehr über Svens einzigartige Trainingsansätze zu erfahren. In diesem Teil konzentrieren wir uns darauf, wie Sven spezielle Trainingseinheiten gestaltet, die seine Athletinnen und Athleten an ihre Grenzen bringen und ihnen helfen, neue Rekorde zu setzen. Taucht also noch tiefer ein in die Welt des Hochleistungssports und lasst euch von Svens Erfahrungen und Einsichten begeistern.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Das wird tatsächlich meine nächste Frage, aber da muss ich noch eine Frage davor einstreuen, und zwar, ich kenne viele Ruderer, ich kenne viele 400-Meter-Sprinterinnen, Sprinter, ich habe aber noch nie davon gehört, dass jemand über 22 Millimol an Laktat aufgebaut hat.
Wow,
und ich weiß auch, wie sich so 15, 16 Millimol anfühlen. Was war denn das für eine Einheit? Also das würde mich nochmal interessieren.
Ja, das war eigentlich eine sehr, sehr eine spezielle Einheit, war es nicht. Ja, ich hatte ja vorher mit Thomas abgesprochen, also Thomas Kremer. Wir hatten dort eine relativ enge, gute Zusammenarbeit in Potsch und haben aufgrund der Paul und Manu, die Mädels, wollten halt relativ viel auch zusammen machen. Und es war eigentlich so eine Idee, ja, noch aus den letzten Trainingslagern heraus zu sagen, wir haben dort einen 150er gehabt, den haben wir quasi vorbereitet. Der sollte halt schon richtig guter Speed sein. Dann hatten die 5 Minuten Pause, hatten dann einen 100er. 90 Sekunden Pause und ein 350er. Dann haben sie eine lange Pause gemacht und hatten dann wieder diesen 150er, also wieder Speed, Wettkampfspeed vorne vorbereiten. 5 Minuten Pause, dann hatten sie einen 150er und einen 300er. Und gut, jetzt ist man da oben in der Höhe, ne? Da läuft alles sowieso nochmal schneller, alle gut drauf, keine Ahnung, 30 Grad, Trainingslager-Feeling. Und die waren an dem Tag irgendwie alle ready, um ja wirklich da Feuer zu geben. Ne? Und genau, und dann glaube ich, waren die 150 schon eine 17.2 für Alisa, also schon mal verdammt schnell. Handgestoppt, dann die 100 Meter war dann auch, ich glaube, eine 11 tief oder sowas. Und dann rannte sie eine 37, den 350er rannte sie dann in einer 44 hoch, glaube ich. Ja, muss ich mal gucken. Aber das war jetzt schon abnormal schnell, ne? Einfach so dieses Gesamtkonstrukt, das war sie auch gut drauf, muss man halt auch sagen. Und genau, und dann war halt eine lange Pause, hat man schon gemerkt, oh okay, das hat jetzt auf jeden Fall gewirkt. Und dann war die zweite Einheit dann nochmal ähnlich, ne? Da kam dann zwar beim 300er hinten dann noch eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur noch eine 38 bei raus. Nochmal in dieser Konstellation und nach dem, was halt schon in der ersten Serie passiert ist. Und ja, das war dann auf jeden Fall, ich sag mal, absolut all out. Ja, also das ist halt wirklich richtig Race-Model-Training, so wie es dann halt im Wettkampf irgendwo stattfinden soll. Und gefühlt war es wahrscheinlich, ey, wir machen 400er, der richtig hart All-Out und Bereich Max-Speed, Bestleistungsbereich ist. Man hat eben dann nur 20, 25 Minuten Pause und dann kommt das Gleiche nochmal. Und zeigt mir dann aber auch immer wieder, dass die, halt die Athleten wirklich und absoluter Respekt, ja, wie die halt damit umgehen und, ich sag mal, sich halt pushen und das halt sich dahinstellen und das ganze Ding auch immer nochmal in so einer hohen Qualität eben abrufen können. Also ich finde es halt echt Wahnsinn, muss halt wirklich sagen. Keine Ahnung, wie ich damals selber auf so ein Training reagiert hätte, obwohl ich halt eigentlich auch immer so Tempoläufe schon mochte. Aber das ist halt definitiv nochmal eine andere Art, wie man selber eben früher trainiert hat. Und ja, also wie gesagt, absolut Hut ab, wie sie das halt immer mal wieder hinkriegen. Dann muss man halt schon gucken, wenn dann so eine Einheiten sind, dass das halt natürlich dann auch in so einem Verlauf der Woche, das könnte man sagen, man macht halt so eine Art Entlastung, also dass die zweite Woche dann halt alles ein bisschen schon nochmal antippen ist, aber ein bisschen entlastender ist. Oder klar, man sagt jetzt, wie wir es jetzt auch teilweise ein bisschen vorhaben, ey, wir wollen halt genau so eine Situation eben mal über mehrere Tage vorbereiten und wollen halt dann sowas auch nochmal im zweiten Teil der Woche, ne? Aber ist halt nicht in Stein gemeißelt, sondern ist halt wirklich, man guckt sich dann in der Woche an, okay, wie sind die jetzt, wie reagieren die? Und wenn es halt einfach das schon zu krass ist, dann muss man da sicherlich nochmal ein bisschen runterfahren. Wenn man aber dann merkt, es könnte funktionieren oder es wird auch funktionieren, dann ist es halt genau diese Chance, auf die man wartet. Und jetzt können wir diesen Versuch mal starten, weil es halt, glaube ich, dann auch mental für die Athleten ein bisschen auch das nimmt, wenn dann so eine Mehrfachrunden kommen. Ganz ehrlich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal im Training auch in so einem Prozess gemacht, es funktioniert, ne?
Danach ging es aber nicht mehr in den Kraft.
Glaube nicht mehr, nee. Müsste ich jetzt lügen. Kann sein, dass wir Pause gemacht haben oder dass wir es verändert haben. Aber ja, kann schon sein, dass wir dann nochmal sagen, wenn es dann halt zu sehr in diese Richtung geht, lass mal sein. Aber da lasse ich dann tatsächlich wenigstens mal 2 Stunden auch ran, durchaus. Da sollen die erstmal essen. Wenn die dann entscheiden mit ihrem positiven Gefühl, ey, okay, wirklich, ich habe mich jetzt in diesen 40 Minuten richtig geil erholt, ist ja auch ein gutes Zeichen. Das zeigt dann auch den hohen Trainingsstandard, auch die Erholungsfähigkeit, dann zu sagen, ey, ja, jetzt können wir das nochmal ausnutzen, dann kann es halt auch schon mal sein. Und dann kann es eben auch mal nur 2 Übungen sein, statt, wir haben ja mal 4 Übungen an Kraftübungen, die wir dann machen, dass wir das dann alles, ich sag mal, da ein bisschen um die Hälfte reduzieren, ist dann schon möglich.
Das sind ja dann schon tatsächlich wirklich alles sehr, sehr intensive Einheiten, die dann auch, die führen zu Wettkampfhärte, Schnelligkeitsausdauer, aber die sind ja jetzt nicht spezifisch für die Beschleunigungsfähigkeit oder die Maximalgeschwindigkeit. Und wenn ich mir jetzt aber hier so die Ergebnisse, nehmen wir mal Skadi Schier, über die 60 Meter eine neue persönliche Bestleistung, in Potsch ist sie bei 1,5 Meter Gegenwind, 11,49 neue persönliche Bestleistung gelaufen, 200 Meter 23,30, auch in Potsch neue PB. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Wie entwickelst du oder wie entwickelt ihr dann neben diesen wirklich sehr, sehr intensiven Einheiten dann auch noch die Maximalgeschwindigkeit und auch die Beschleunigungsfähigkeit?
Genau, na, einmal, dass wir das auf jeden Fall vorordnen. Also quasi, dass halt Tempoläufe eigentlich immer nachgeordnet sind. Schöner Begriff vom Trainerkollegen Jörg Möckel. Fällt mir sehr gut. Ja, das ist einfach, die sollen natürlich ja neuronal erholt sein. Und wenn die jetzt in der Zeit, merkt man auch, die sind halt schon extrem, also von der Trainingsanpassung sehr, sehr weit. Und da merkt man schon, wenn wir jetzt, ich sag mal, so einen Off-Day machen, also einen Erholungstag, wo die sich zwar bewegen und halt auch die Maßnahmen, die wir da machen, ja, dass die dann halt eher extensives Training machen, auf dem Rad, Ergo, quasi das alles verbessern, zu verstoffwechseln, dann eben mal einen Tag Pause ist, dass die dann doch schon, wenn es jetzt zum Beispiel der Montag ist, der nach dem Tag Pause und so einem Erholungstag, der nächste Speed-Day oder Beschleunigungstag ist, das können die dann schon wieder sehr, sehr gut realisieren. Ja, und dann ist natürlich auch der volle Fokus auf, ich sag mal, Geschwindigkeit, auf Timing, Ansteuerung. Ich glaube aber trotzdem, dass Speed ja nicht nur eine neuronale Geschichte ist. Es hat schon einen sehr, sehr hohen Anteil. Merke ich auch selber mal wieder, dass halt, ich sag mal, ein Sprinter, ein richtiger Coach-Sprinter, ne? Also zum Beispiel der James bei mir, der ist halt immer, wenn es drauf ankommt, der kann halt gefühlt immer noch mal, ich sag mal, bisschen mehr zucken oder ist halt ja von dem Grad der Intensität, was er da in so einer kurzen Zeit halt reinbringt, immer noch mal bereiter. Das ist krass, was das dann doch für einen Unterschied macht. Also eine muskuläre Zusammenstellung, die das halt natürlich dann irgendwo reinbringt. Aber auf der anderen Seite sage ich halt trotzdem, dass halt, also Speed, Geschwindigkeit dann auch wieder so eine individuelle Geschichte ist. Ne? Eine Skadi zum Beispiel, die ist halt einfach mal sehr groß, hat eine Menge Power, was jetzt auch wirklich die Kraft angeht. Und wenn dieses Gefüge an Power, Größe, an, ich sag mal, Timing, also wie sie sich halt trifft, dann eben zusammenkommt, dann kann sie natürlich relativ spielerisch, ich sag mal, eine Leistung bringen. Die bringt ja dadurch nicht mehr, ich sag mal, Bewegungsgeschwindigkeit rein, wie jetzt ein Coachsprinter oder Coachsprinterinnen, die 20 Zentimeter kleiner sind, ne? Da glaube ich sogar, dass sie langsamer ist für das, was sie jetzt rein so zucken kann, so neuronal. Aber sie hat natürlich diesen Vorteil, aber auch das muss man halt alles zueinander bringen, ne? Weil auch das sind halt Kräfte, die an diesem Körper wirken, der ja das halt auch irgendwie übertragen muss, ne? Das kann halt auch komplett anders sein, dass die damit eben gar nicht klarkommen, weil die Hebel einfach groß sind und so weiter und so fort. Ja. Aber man merkt halt schon, glaube ich, auch, dass wenn die Tage so dran sind, die halt dann auch bereit sind, halt maximale Geschwindigkeiten zu laufen, ne? Weil anders kriegst du es halt auch nicht hin. Und ja, das schreibe ich halt schon auch der guten Erholungsfähigkeit zu, dass man, sag mal, ganz am Anfang das natürlich auch alles vorbereitet und die halt wirklich auch in der Lage sind, dann, wenn so eine intensiven Einheiten kommen, dass die sich halt da auch entsprechend gut erholen. Und ich packe das dann meist auch immer so, wenn so richtig intensive Tempo-Runs sind, dann ist meist auch das neuronale Training vom Speed her eher ein bisschen reduziert, weil es natürlich auch eine Verletzung reinbringen kann. Dann machen wir dann eher so Sprints mit ganz kurzen Pausen. Damit hemmen wir halt ein bisschen die Geschwindigkeit und gucken halt eher, wenn quasi wir Wochen haben, wo die glykolytische Belastung, die hohen Intensitäten mit Laktat relativ entspannt sind, dass man da dann nochmal viel Speed-Bereich arbeiten kann. Weil dann sind die halt wesentlich erholter immer, können natürlich da immer nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Und den Effekt, den merkt man dann meist auch immer, wenn, ich sag mal, so eine Wettkampfsaison kommt, weil da fahren wir jetzt schon drastisch runter. Dann sind die halt insgesamt auch viel erholter. Dann hat man ja Wettkämpfe am Wochenende und dann kann man schon auch innerhalb der Woche da, ist ja nicht über viele Sprints, aber immer mal hier und da viel mehr antippen. Also auch im Speed-Bereich. Und ja, das macht sich auf jeden Fall schon ganz gut bemerkbar, dass die darauf gut reagieren.
Aber das ist ja dann am Ende des Tages tatsächlich nicht so einfach, so diese beiden Komponenten bei Langsprinterinnen und Langsprintern so auf den Punkt zu entwickeln. Also du hast vorhin auch angesprochen, du hast dir Bücher oder Trainingspläne aus den USA irgendwann auch mal zugelegt. Gibt es Trainerinnen oder Trainer, die du als Vorbild auch mal hattest?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, gut, das war natürlich damals mein damaliger Trainer, hier Carsten Körbrück, der... Ja, wo man ja überhaupt erstmal so reingekommen ist. Klar, ich war natürlich früher ein Riesenfan von Clyde Hart, von Michael Johnson, dem Trainer. Da hatte ich mir dann halt auch die Sachen da geholt. Am Ende ist dann interessant, was man dann da in so einem Video sieht, belief sich eigentlich nur die ganze Zeit darauf, dass er neben Michael Johnson dann in seinem Golfcar nebenher gefahren ist auf so einer riesen Rasenstrecke oder Rasenfeld. Und da hat er halt auch so eine Art V2 Max NI-Läufe gemacht und hat halt viele Hinweise mal gegeben, ja, dass er halt hier Überarme, also wie er jetzt seine Laufposition dort halten sollte. Er hat dann hinten raus immer nochmal relativ viel erklärt, aber der war halt schon für mich immer so eine Ikone, wo man halt schon immer geguckt hat. Klar, dann Tony Lester. So gerade auch jetzt in den letzten Jahren hat sich das natürlich dann auch ein bisschen entwickelt. Also auch Thomas, ne? Meine kannte ihn ja damals auch noch als Athlet, gerade wenn wir auch in Lanzarote waren. Und er hat ja damals auch mit sehr, sehr guten 400-Meter-Sprintern zusammentrainiert. Fand es halt schon immer, ja, auch bei ihm interessant, hat mich dann schon noch immer interessiert, okay, wie macht das? Auch so vom Gefühl her, wie geht er so mit Athleten um? Ja, und jetzt so in den letzten Jahren ist es halt auch so ein Mix geworden aus, ja, wo mich einfach dann auch gerade bei Trainerkollegen einfach auch interessiert hat. Ich sag mal jetzt mit David, weil ich ja dann auch viel mit ihm zu tun hatte. Wie macht er das? Wie ist quasi bei ihm so gerade Sprintentwicklung, gerade Highspeed, wo man dann halt einfach viel, viel ins Gespräch kommt? Ob es jetzt so.
Also David Correll, ja, genau, aus Frankfurt.
Ob es jetzt so dann ein Vorbild ist oder eher so, ich sag mal einfach dieses Interesse unter Trainerkollegen, ja. Das dann halt, baut sich ja dann so Stück für Stück auf. Gut, und ich sag mal, jetzt, ja, gibt halt schon. Also ich fand's mal interessant. Ich hatte nochmal, durch Zufall kam ich darauf, auch über einen Trainerkollegen, hier der Ralf Mutschbahani tatsächlich, der war auch das hat mich schon immer gut interessiert, weil er eben sehr, sehr viel auch immer berichten konnte aus internationalen Trainingseinsätzen. Und da ging es mich auch darum, wie hieß sie? Arndt, also die Trainerin von Wade van Niekerk, genau. Und hatte er.
So
ja, genau,
und
hat mir nämlich auch nochmal ein paar Sachen quasi weitergegeben, erzählt, und dann habe ich da auch mal ein bisschen recherchiert und war auch sehr, sehr interessant. Sie hat halt auch in so ein paar Interviews, Podcasts, oder nee, waren halt schon eher Interviews, hat sie halt auch ein bisschen berichtet über ihre Trainingsweise. Und es ist halt auch sehr interessant, sag mal, die ist ja 80 Jahre, ne, und hat eine sehr, sehr lange Trainerkarriere, ob es nun, ich sag mal, auch über ein Schulsystem dort vor Ort war und wie rudimentär sie eigentlich mit Training umgeht, ne, und das halt so einfach wie möglich lässt und halt extrem die Athleten an ihren Stärken bemisst, ne, und ja, das hat er dann auch wieder ein bisschen zurückgebracht, gar nicht so krass versuchen, alle Eindrücke irgendwie jetzt in so ein Training einzubauen, sondern ein bisschen, ja, bei der alten, guten Struktur zu bleiben, wo man weiß, dass Dinge funktionieren, dass die so ankommen, dass man dadurch Verletzungen verhindert, also das ist ja eigentlich das A und O, kommt man verletzungsfrei durch und das halt über eine längere Zeit, ich denke mal, sieht man ja auch gerade bei Femke Bowl, ist halt schon Wahnsinn, ne? Wenn so eine Saison von Saison natürlich ohne Einschränkungen funktioniert, denke, da muss man halt einfach insgesamt hinkommen. Ich glaube auch, dass wir das jetzt in den letzten Jahren relativ gut hingekriegt haben, auch in der Gesamtgruppe. Ja, das ist halt für mich so, ja, die Sachen, die ich dann mitnehme, was mich dann halt auch extrem inspiriert, auch von anderen Trainern, die sowas halt hinkriegen, über so einen langen Zeitraum Athleten zu führen, zu entwickeln, nicht nur diesen einen Mal als Ausreißer haben, sondern gerade diese Beständigkeit. Ich glaube, das macht eben doch einfach einen guten Trainer aus, der das halt über...
Ist das auch was, Ist das auch was der Trainersport oder die Leichtathletik für dich so reizvoll macht?
Ja, definitiv. Also, weil es ist ja wirklich, ich sag mal, bei der Abwechslung, die wir haben und bei der Disziplinvielfalt, auch bei dem Anspruch, ich stelle mir eben häufig mal vor, ne, wie Wahnsinn das eigentlich ist, wenn wir halt maximal sprinten, 42 bis 45 Schritte in einer zyklischen Bewegung, in einem maximalen Bereich versuchen, fast ähnlich genauso anzusteuern wie den Schritt davor. Und das halt noch mit Ermüdung und dem ganzen Zeug und mit dem Wissen, habe eigentlich nur diese eine Chance da vorne. Ne? Wenn der Schuss kommt, man vermasselt das oder macht einen Fehlstart, man hat eben keine zweite Chance. Man hat kein Team, was einen irgendwie auffängt und man kann das dann irgendwie nochmal retten, sondern die Jungs, Mädels, die dort stehen im Sprint, die haben nur diesen einen Moment. Und wenn der nicht funktioniert, dann ja, platzt halt das, also kann halt dieses ganze System irgendwo, gerade auf diesem Höhepunkt, woran wir ja vor allem gemessen werden, kann das halt wie so ein Kartenhaus zusammenfallen und man fährt total bedeppert nach Hause und kann vielleicht im Vorfeld, ich sag mal, vielleicht Weltrekord gerannt sein, ne? Aber wenn man dann zum Punkt X gegen die Konkurrenz quasi nicht performen kann, ja, dann muss man sich eben immer anhören, ey, wärst du gegen mich gerannt, ja, dann hättest du es nicht geschafft. Das ist ja genau das, woran man halt auch immer, ich sag mal, dann denken muss, beziehungsweise was eigentlich ja einen teilweise unterbewusst oder permanent halt ja irgendwo mitfährt. Ne? Wir haben halt immer diesen einen Höhepunkt, worauf wir uns vorbereiten und da muss es halt auf den Punkt funktionieren. Und das ist halt schon diese absolute Faszination, quasi das halt irgendwie immer wieder so hinzukriegen. Ne? Und auch mit einer relativ hohen Breite, also ist halt auf jeden Fall mein Anspruch, weil ich dann schon sage, also das reicht mir halt nicht, ne, das mit einem einzigen hinzukriegen, sondern ich will ja allen gerecht werden in der ganzen Gruppe. Und da gibt's halt auch nicht den einen Besonderen oder die eine Besondere, sondern mein Anspruch ist halt dann trotzdem, eben seinen individuellen Erfolg zu seinem Höhepunkt, zu seinem, ja, wo er halt dann auf jeden Fall seine höchste Leistung bringen soll, die da halt auch irgendwo hinzubringen. Und ärgert mich dann schon, wenn es nicht funktioniert, aber umso mehr freut es mich, wenn sie halt dann doch nahezu in ihrem bestmöglichen Leistungsbereich abliefern. Ne? Und ja, das ist dann auf jeden Fall immer ein maximal schönes Gefühl am Ende.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja auch so den einen oder anderen Kontakt in deine Trainingsgruppe. Ja. Und da habe ich natürlich auch im Vorfeld unseres Interviews mal so nachgefragt, was ist denn so typisch Sven? Und da wurde mir
okay. Spannend.
Da wurde mir zum einen genannt, du bist der Mann der 6 Stoppuhren. Also du beherrschst es tatsächlich, 6 Stoppuhren parallel zu bedienen.
Okay.
Ja. Was ich absolut beeindruckend finde. Ich habe es immer mal gesehen mit 2, 3 Stoppuhren, aber 6 ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Und das andere ist, du hättest einen süßen Zahn.
Was, einen süßen Zahn?
Was, also, dass du das ein oder andere Mal ganz gerne auch mit einer Süßigkeit oder Kuchen oder ähnlichen in auch diesen härteren Einheiten dabei bist, während die anderen laufen und du dann vielleicht auch nochmal das Stückchen Kuchen auspackst. Was ist denn da dran?
Naja, ist einfach Nervennahrung, ne? Ist halt einfach, ja, wie kann man es beschreiben? Ja, das ist so ein Heißhunger, ne? Man ist halt irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Manchmal schafft man es eben nicht, ja, sich dann noch irgendwie was zu essen zu machen. Also tatsächlich so, dass Einheiten da kommen, ist es wirklich hintereinander weg. Und da hat man dann eben so einen Heißhunger auf irgendwas Süßes, ne? Und bevor ich dann irgendwo noch anstehe und nur warte, bis da irgendwie mein Essen fertig ist, naja, dann hole ich mir lieber so einen Riegel oder ja, kann eben doch schon mal ein Stück Kuchen sein. Also wirklich liebe Kuchen. Ja, und dann ist es eben doch mal ein Stück Kuchen, ne? Dann sind die anderen natürlich schon so ein bisschen. Aber manchmal ist es auch ein bisschen so schon, die so ein bisschen reizen, ne? So einfach mal zu gucken, naja, was machen sie jetzt? Wie reagieren sie darauf? Können sie sich auf ihr Training konzentrieren oder sind sie jetzt eher mehr dabei, wie ich da mein Stück Kuchen esse? Aber man muss sagen, das ist jetzt nicht falsch verstehen, quasi so ein regelmäßiges Ding, dass ich halt gefühlt einmal in der Woche da mit Kuchen ankomme und mich da hinstelle. War vielleicht sogar, muss ich ehrlicherweise zugeben, früher ein bisschen vermehrt schon, aber jetzt bin ich da schon ein bisschen verständnisvoller und gucke, dass ich das halt ja zwischendurch, also klar, denn soll jetzt auch nicht so rüberkommen, dass man da halt dann permanent irgendwie zwischendurch da seine Snacks, seine Riegel da isst. Guck halt einfach, dass das dann mal zwischendurch mal schnell irgendwo passt, ohne dass es jetzt echt ganz so krass auffällt. Aber ertappt, frech, das ist nicht so.
Aber ich muss sagen, das mit den 6 Stoppuhren finde ich wirklich beeindruckend. Ja. Also die Hand-Augen-Koordination zu haben und dann auch wirklich dann auf die 10. Sekunde genau das einzustoppen, das wirklich erfordert wahrscheinlich auch sehr, sehr viel
Übung. Das ist nur, dann, also wenn wir jetzt Tempoläufer haben, teile es dann halt schon. Also es ist jetzt nicht so, dass die, ich sag mal, parallel alle rennen und ich versuche die dann irgendwie einzustoppen. ich glaube, das würde man gar nicht hinkriegen, sondern guck dann schon so, dass ich mir dann vorab überlege, okay, wenn ich jetzt 4, 5 Gruppen habe oder 6, glaube, war tatsächlich schon mal, ist jetzt auch nicht so häufig, aber ja, dann muss man halt immer gucken, in welchen Pausen die dann immer rennen, dann muss es halt relativ schnell hintereinander weggehen und das ist dann schon verrückt, weil dann muss man genau immer gucken, okay, wer ist jetzt hier wieder dran und man muss ja alle 6 Uhren im Überblick haben. Klar kann sich dann mal zugunsten der einen oder anderen Gruppe die Pause ein bisschen leicht verlängern, aber das ist halt marginal, also lass es mal 30 Sekunden oder so sein, ja, ne, was dann mal so eine Pause verlängert wird, ja, und dann geht's halt richtig ab da, ne.
Dann kommen wir jetzt schon zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein schönster Erfolg als Trainer? Also vielleicht auch unabhängig von dem Ergebnis, sondern einfach an dem Wettkampf, an dem die schönsten Emotionen hängen.
Boah, was? Na, da gibt es auf jeden Fall mehrere. Ich sag mal, das waren ja schon viele schöne. Also ich nenne mal gleich anfange, 2. Also mein erster größter und schönster Erfolg war auf jeden Fall, wo Svea bei der deutschen Meisterschaft in Erfurt war das, genau, sehr, sehr überraschend Zweite geworden ist und einen deutlichen Leistungssprung gemacht hat. Also war halt damals schon sehr, sehr emotional. Ja, weil das einfach so aus dem Nichts kam. Das sind ja sowieso die schönsten Momente. Da muss ich auf jeden Fall auch nennen, hab's ja geschafft mit Jakuba und James 2-mal, also darauf folgend in Rostock, dass die doppeldeutscher Meister geworden sind über 100 und 200. Bei Jakuba damals war es auch komplett überraschend, dass der quasi dort 100 und 200 gewonnen hat. Seit im Vorfeld gar nicht so aus. Bei James war es halt eher, ja, sag mal, der hat da schon in der Saison da sehr, sehr gute Ergebnisse gezeigt. Und das sind halt immer so krasse Dinger, wenn die halt dann sowas schaffen, die halt auf jeden Fall da mitgehen. Ich sag mal, jetzt im letzten Jahr, da muss ich wahrscheinlich alle nennen, ob es jetzt Alisa, Fischi, Paul, ne? Also das war jetzt schon eine krasse Meisterschaft mit dem deutschen Meistertitel, mit der 4x100, war dann auch wieder so ein komplettes, unerwartetes Ding, wo die dann auf einmal da 43 Sekunden rennen, dass einfach so diese Masse an Athleten dort so krass performt hat, hat mich halt Skadi nicht zu vergessen, Entschuldigung Skadi, einfach auch sie, ne? Dieser Entwicklungssprung, ne? Mit den 2 deutschen Meisterschaftstiteln innerhalb jetzt einer Saison, ich glaube, das macht es halt wirklich aus, dieses absolut Unerwartete. Und ja, was halt auf jeden Fall auch auf internationaler Ebene sehr, sehr krass war, war damals 2016, war auch wieder so ein Ding mit der 4x100-Meter-Staffel. Ja, ich damals für Jörg Möckel betreut, mit ihm zusammen alles vorbereitet, bin dann mit Jungs da hingefahren und dann sind die ja Dritter geworden und es war also irgendwie komplett unfassbar, ne, dass die da mit einer Tausendstel hinten Manuel Eitel sich da den Jamaikaner da noch holt. Geile Teamleistung, also sie waren überhaupt auch als Team da vor Ort sensationell geil drauf und dann werden die da Dritter bei der deutschen Meisterschaft, bei der Weltmeisterschaft in Bydgoszcz und holen sich da den Europarekord. Ja, das waren so eigentlich die krassesten Dinger. Ich hoffe, die anderen, die ich jetzt vielleicht nicht genannt haben, verzeihen mir das, aber ich sag mal, das waren alles so komplett unerwartete Dinge, ne? Die so erstmal nicht auf dem Papier zu erwarten waren und dass es dann doch so eintrifft, ist immer emotional. Definitiv sehr, sehr berührend und sehr, sehr krass. Und Emil Adjekum, muss ich auch noch nennen, war damals bei der U23-Meisterschaft in Tallinn, also 2 Jahre vorher auch schon unerwartet, aber in Tallinn war ich dann selber mit dabei und als sein Bundestrainer, als auch Heimtrainer und war einfach krass, dass er dann im Finale gezündet hat und knapp Zweiter wurde, fast Olympianorm sogar noch in dem Rennen gerannt ist und war auf jeden Fall unbeschreiblich. Da hatte ich tatsächlich auch, muss ich sagen, Tränen in den Augen, weil es so komplett krass einfach war, ne? Und wie er das halt dann geschafft hat. Und es sah halt in dem Vorlauf, Final und Halbfinal auch nicht danach aus. Ich schon gedacht habe, okay, wird jetzt vielleicht nur, ja, Finale schon, aber wird schwierig da vorne, ne? Und dann, ja, hat Emil das gemacht, was er immer konnte. Auf jeden Fall absolut überraschend und hat es dann zu so einem Erfolg gebracht. War schon krass.
Zum Sport gehören ja aber nicht nur so Überraschungen, so schöne Überraschungen, so Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht eine besonders schwierige Zeit?
Ja, schwierig, sag ich mal, ja, vielleicht so ein paar Jahre zuvor, also zu dem jetzt, also wenn man auch merkt, dass es halt teilweise einfach nicht läuft, dass man, sag mal jetzt auch im letzten Jahr, ne, James, der hatte eben zum Beispiel mit Verletzungen, die dann auch so langwierig sind, ne? Also einmal vor 2 Jahren eben Emil, der hatte sich dann seine Bänder da weggerissen und du merkst halt, der ist halt hammergeil drauf. Da kommt jetzt eine Saison mit der Weltmeisterschaft, mit den Europameisterschaften. Boah, der wird halt krass eskalieren, ne? Und davor das Jahr ja auch schon so wirklich gut gelaufen. Und ja, dann kommt halt so eine einschneidende Verletzung, wo man dann irgendwie noch hofft, boah, vielleicht, na, Bänderriss geht dann noch. Und dann kommen immer so neue Hiobsbotschaften, Kapsel noch kaputt, das noch kaputt, Knochen war dann eben auch noch irgendwas. Und du merkst halt einfach, wie die Zeit wegrinnt. Und das beschäftigt einen schon, ne? Weil dann bist du halt so, sehr viel auch gedanklich, emotional beim Athleten. Und ja, irgendwann muss man sich dann auch eingestehen, ey, man muss jetzt quasi diese auch rüberbringen, ey, wir brauchen uns hier nichts vormachen, das wird hier nichts mehr. Ne? Und auch dann so eine Gespräche zu führen, in so eine Richtung gemeinsam, das halt dann auch so zu entscheiden, ist dann halt schon auch nicht leicht. Ne? Und dann der James letzten Jahr auch mit seiner Knorpelabsplitterung. Ja, das ist halt einfach schade. Ne? Und ja, das ist dann schon so bei ihm selber sehr, sehr viel drin und sind auf jeden Fall, ich sag mal, eben die Erlebnisse als Trainer, die will man einfach nicht haben, die versucht man wirklich auch zu vermeiden. Ja. Deswegen auch alles dran zu tun, dass man so eine, ich sag mal, Zeichen früher erkennt. Und man macht sich auch die ganze Zeit Vorwürfe. Scheiße, hat man das nicht vorher schon irgendwo erkennen können? Irgendwo hätte man das nicht schon ändern können und versucht natürlich dann auch seine Lehren rauszuziehen. Das ist ja letztendlich das Einzige, was man dann positiv daraus halt mitnehmen kann. Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade dann auch solche Gespräche, wenn es dann da in die Richtung geht, wir müssen die Saison abbrechen, dann auch sehr, sehr schwer sind. Wenn du dann aber wieder ins Training einsteigst mit den Athletinnen und Athleten, was sind dann so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
Ja, prinzipiell eigentlich immer, also was mir schon richtig viel Spaß macht, ist halt dann so Speed oder Einheiten, wo man anfängt, so Dinge wieder neu zu erarbeiten. Also wo man einfach nochmal Veränderungen herbeischaffen will, wo man weiß, okay, jetzt ist so eine Saison vorbei, das und das könnte jetzt tatsächlich noch ein bisschen besser sein und wo man dann so eine bisschen akribische Arbeit halt rein verfällt, ne? Wo man einfach auch die Zeit hat. Weil ich sag mal, hinten raus, die Einheiten, die machen auch Spaß, wenn man weiß, okay, jetzt hat man irgendwie alles geschafft. Jetzt gibt man die Athleten quasi nur noch in diesen Prozess rein, Wettkampfsaison, und weiß eigentlich auch irgendwie so vom Gefühl her, es funktioniert. Das sind tatsächlich auch sehr, sehr schöne Einheiten, weil das gefühlt jede Einheit, die macht einfach Spaß, weil man, da fordert man nichts mehr. Das ist dann einfach so, ey, rennen, so wie es dir Spaß macht. Da will ich halt sowieso nicht mehr, dass die dann so ballern, und dann kommt so sehr viel so einfach von sich, ne, so automatisch, und siehst halt dann, wie die rennen, wie die sich entfalten, sieht einfach auch dann nur geil aus, und ja, da ist man dann auch meistens mal sehr, sehr gut drauf. Darauf freut man sich schon. Ja.
Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig für, weiß ich nicht, Grundlagenaufbau oder irgendwas anderes, aber wenn du könntest, würdest du sie aus dem Trainingsplan streichen, weil sie jetzt nicht so besonders reizvoll sind oder irgendwas in die Richtung?
Boah, das würde ich gar nicht mal sagen, weil am Ende weiß man ja als Trainer, dass alles, was man da einbaut, das hat halt schon seine Berechtigung. Ja, und das will man eigentlich auch gar nicht missen, weil auch die Sachen, die haben halt schon irgendwo ihren Reiz. Klar, wenn ich jetzt unterscheiden müsste, würde ich schon sagen, so eine Athletik zum Beispiel, da bin ich dann tendenziell auch so, okay, das müssen die einfach für sich auch selbstständig machen, erkennen können. Da bin ich auch gerne mal bereit, das hatten wir dann auch zum Teil mit einigen Athleten gehabt, dass das halt dann ausgelagert wird, ne? Weil das sind halt so Einheiten, da machen die halt ihren Job, da kann man nicht viel falsch machen, und da würde man eigentlich nur daneben stehen und zugucken, wie die halt 30 Minuten lang Athletik machen. Und dann bin ich aber eher so, ey, okay, bevor ich jetzt hier rumstehe, coachen, da kann man nicht viel, wenn die jetzt Hit-Ups machen oder so, weil das halt dann schon relativ stark ja drin ist. Am Anfang macht man es noch, um einfach nochmal so Korrekturen zu geben, dass die auch sauber angesteuert sind. Aber wenn es dann halt irgendwann drin ist, sag ich mir einfach, komm, mach jetzt mit. Und dann hat das wenigstens noch einen Effekt, dass man sich da selber ein bisschen fit hält.
Ist, glaube ich, auch eine Frage, die leichter für Athletinnen und Athleten als für Trainer zu beantworten
ist. Ja, genau, glaube ich auch. Das, glaub, die Athleten, die haben da schon so ihre Einheiten. Oder Trainingsinhalt, wo sagen wir nur, oh Gott, Junge, muss das sein? Los, weg damit.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten, vielleicht Trainern oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Also auf jeden Fall, hatte ich ja anfangs schon gesagt, wenn man weiß, okay, man will diesen Sport wirklich ein bisschen intensiver machen und will da klare Ziele verfolgen, dass man sich nicht verhaspelt und lieber ein paar Sachen wegstreicht oder dann die Sachen, die man macht, richtig macht, als zu viel zu machen. Weil da habe ich selber die Erfahrung gemacht, das würde ich mir selber eben mitgeben. Sagen, ey Sven, guck da eher, dass man sich eben auf ein paar Sachen wirklich gut konzentriert und die halt entsprechend macht. Und gerade was den Sport angeht, den halt dann auch ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Gleiche sind halt junge Athleten oder eben auch Trainern. Genau, sich halt nicht mit allem Möglichen von außen zuzuhäufen und probieren jetzt alles irgendwie in sein Training einzubauen, nur weil man das jetzt hier irgendwo mal gesehen, gehört hat, sondern auf ein, zwei Sachen konzentrieren, die richtig gut machen, und dann im nächsten Jahr den nächsten Step und im übernächsten Jahr den nächsten Step. Ich denke, das ist halt auf jeden Fall das, was so für mich die entscheidendsten Sachen sind, weil ich nur raten kann. Ja.
Ich glaube, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Sven, nochmal vielen Dank für deine Zeit und
bis bald. Ja, Dankeschön und dir auch. Bis bald. Ne? Hat mir Spaß gemacht.
Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Episode vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.